Schreibcafé.
Hallo im Schreibcafé.
Ja, das ist gut.
Das ist immer noch am besten, ne?
Ja.
Ja.
Also, hallo im Schreibcafé. Wir sind...
Anja.
Marie.
Tom.
Und Emma. Also ich hätte jetzt Marie am Ende sich vorstellen
lassen. Also dann nochmal von vorne.
Also nochmal vor. Wir sind...
Anja.
Tom.
Emma.
Und Marie.
Genau, Marie ist heute unser zweiter Gast.
Wuhu.
Unser zweiter Gast. Marie kennen wir schon länger. Die kennen wir nämlich...
vom letzten Nano.
Genau.
Das heißt, wir kennen uns genau ein Jahr.
Ja.
Ja. Willst du ein bisschen was von dir erzählen, was du so schreibst und so?
Ja. Also letztes Jahr haben wir uns beim Nano kennengelernt, weil wir alle in Freiburg wohnen und da im Forum so ein Treffen vereinbart haben. Und danach bin ich erstmal nicht mehr gekommen, weil ich irgendwie die Nase voll hatte vom Schreiben. Ich habe immer so Höhen und Tiefen. Und dann bin ich jetzt wieder dazugestoßen. Obwohl ich nicht mitmache beim Nano.
Aber du schreibst wieder?
Ja.
Das ist gut. Hast du jetzt eigentlich die Geschichte vom letzten Jahr zu Ende geschrieben dann?
Die erste Fassung.
Okay. Immerhin.
Da kam der Winterschlaf, ne? Habt ihr das genannt? Winterpause.
Ja, Marie ist die von uns, die am meisten schreiben kann.
Theoretisch.
Wenn es darauf ankommt.
Also wenn es nie in Fahrt kommt.
Stimmt, wir haben doch mal so einen Marathon gehabt letztes
Jahr. Genau.
Ja, so ein World War.
Sie hat uns alle abgehängt.
Ja, sie hat uns abgehängt.
Ja.
Aber es kommt ja nicht darauf an, dass irgendwie einer mehr schreibt als der andere. Hauptsache, man schreibt halt. Und am besten halt die 50.000 Wörter.
Und nicht jeder kann so schnell schreiben wie Michael Moorcock.
Ja. Ja. Ja.
Wie, du hast das King-Buch gerade gelesen. Wie lange braucht er nochmal für seine 10 Seiten? Das
den Vormittag.
Den Vormittag,
oder?
Ja.
Ich kann mich nicht mehr erinnern,
der schreibt doch, jeden Tag schreibt er 10 Seiten.
Ich glaube 2-3 Stunden.
2-3 Stunden für 10 Seiten.
Also 2000 Wörter schreibt er, glaube ich, so im Durchschnitt.
Aber eine zusammenhängende Geschichte.
Mhm.
Krass. Will ich auch.
Ja. Okay, kein Wunder, dass er so viele lange Bücher geschrieben hat in dem Tempo.
Ja, nur dafür musst du halt auch davon leben können. Und das ist halt der Punkt. Weil so, also ich habe das die Woche wieder gemerkt, also so an einem normalen Arbeitstag ist chancenlos, ist einfach wirklich chancenlos. Ich werde hier zur Wochenendschreiberin, ja. Dann zwar richtig, aber dann fehlen ja auch wieder Ruhepausen im Leben. Also es muss man irgendwie schon seinen Rhythmus finden, ja.
Ja, ja, Nano, da hast du keine Ruhepausen.
Nee, gibt's nicht. Nee.
Ich würde mal noch kurz zum letzten Jahr Nano kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es nämlich erzählt habe, weil letztes Jahr Nano habe ich mitgemacht, aber nicht gewonnen. Ich habe aber trotzdem nicht verloren. Also ich musste Ende November aufhören, einfach wegen privaten Gründen. Ich konnte einfach nicht mehr so viel schreiben. Und bin bei, keine Ahnung, 42.000 Wörtern habe ich aufgehört. Also eigentlich so knapp vorm Ziel. Und man hätte ja denken können, okay, dann setzt man sich nochmal 2 Tage hin und schreibt es durch. Aber es ging bei mir nicht. Und ich fand es nicht schlimm, nicht gewonnen zu haben, weil es halt auch nicht heißt, dass man was verloren hat. Sondern ich habe ja jetzt das letzte Jahr erstmal auch in dem Entwurf weitergeschrieben und ich will die Geschichte auch noch zu Ende bringen. Und ich habe mal wieder Nano mitgemacht und dieses Nano-Gefühl wieder gehabt und es war eine schöne Zeit, habe auch nette Leute kennengelernt, ne? Also euch. Und ich denke, auch wenn man Nano nicht schafft, heißt das halt einfach nicht, dass man verloren hat.
Nee, definitiv nicht.
Es geht, jede Seite, die man schreibt, ist eine Seite mehr, die man geschrieben hat.
Ja, sagt Tom jetzt, weil...
Weil ich dieses Jahr auch den Nano leider nicht gewinnen werde. Einfach weil wieder das Privatleben und andere Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe, gerade dazwischen kommen. Und ich bin momentan irgendwo bei 24.000 Wörtern.
Wo muss man gerade sein?
Bei ein paar 40.000, denke ich, oder? Bei so 40.000 sollte man jetzt mittlerweile ungefähr haben. Ja. Also, im Schnitt nach.
Ja, das ist dann schon... Bisschen habe ich. Aber wie gesagt, wenn das Leben dazwischen kommt, das ist halt...
Ja, man muss halt Prioritäten setzen. Ich habe gesagt, ich jeden Morgen setze ich mir hin und schreibe eine halbe Stunde bis eine Stunde. Wenn möglich, also in letzter Zeit eher halbe Stunde. Aber ich setze mir was, jeden Morgen eine Stunde zu schreiben. Und dann mache ich das, was ich gerade zu tun habe.
Das ist gut.
Ja, Hauptsache du bleibst dran.
Und wie gesagt, auch wie Emma schon gesagt hatte, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt verliere, dadurch, dass ich jetzt nicht gewinne.
Nee, gar nicht.
Weil allein diese 3 Wochen ist einfach, man hat wieder mitgemacht, man hat sich viel gelernt. Gerade mit meinem größenwahnsinnigen Vorhaben, eine Hardboiled-Krimi in der Fantasy-Welt mit einem sprechenden Einhorn zu schreiben. Ich habe viel gelernt, was nicht klappt. Und ein paar Sachen, die klappen, funktionieren.
Außerdem sind die 50.000 Wörter ja auch irgendwie so eine willkürliche Zahl.
Ja.
Und ich meine, man könnte auch 80.000 schaffen, wenn man sich vorher ins Zeug legt. Aber es gibt ja auch die, die 50.000 Wörter in 2 Tagen schaffen.
So in an einem Tag.
Ja.
Es gibt einige Leute, die sich vornehmen, 50.000 Wörter an einem Tag zu schreiben und es schaffen. Und das ist so, wow. Die haben dann wirklich so einen Zeitplan von wegen, ich fange 0 an und 1.000, also nicht 1.000, 1 Uhr muss ich so und so viele Wörter haben oder sowas. Das ist Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Weil nur zu schreiben, also einfach nur so halt, also Massen zu produzieren, das will ich dann auch nicht. Ich möchte schon auch von Nano halt auch was mitnehmen. Also diesmal habe ich zum Beispiel an Dialogen bei mir gearbeitet. Also weil Dialoge sind nicht so meins, das ist eher Emmas Sache. Und deswegen habe ich diesmal extra Dialoge eingebaut und werde auch beim Überarbeiten noch mehr mit Dialogen arbeiten. Also von wegen halt... also dass ich halt nicht alles beschreibe, sondern es halt dann halt eher in Dialogen oder so halt herausarbeite halt, ja, die Handlung. Also. Und ich habe letzte Nacht, ich habe es geschafft, ich habe meine 50.000, ich glaube 50.000 und 7 Worte habe ich geschafft.
Ja, geil!
Yes!
Cool.
Aber... Dankeschön. Aber genau, es kommt eigentlich gar nicht wirklich auf die Zahl an, weil ich stehe trotzdem mit meiner Story da und es ist, 50.000 ist eine willkürliche Zahl, weil die Story ist noch nicht zu Ende und ich hänge jetzt gerade mit der Story und finde es halt schon, es wäre halt schön, wenn ich die Story irgendwie halt rund beendet bekäme, aber da hängt es gerade etwas.
Was meinst du denn, wie viele Wörter du noch brauchst? Also wo bist du so ungefähr in der Geschichte? 2 Drittel? 1 Drittel?
Nee, also eigentlich brauche ich jetzt so die Zielgerade. Deswegen denke ich so 6.000, 8.000 Worte. Wenn es natürlich ausufert, können es auch 10.000 werden, klar. Es könnte auch mit 4.000, 5.000 erledigt sein. Das kommt jetzt drauf an.
Eine gute Länge.
Also so, oder?
Ja,
also
für eine Novelle und so, ja.
Ja. Also so mit einer bearbeiteten Version kann ich mir schon wirklich vorstellen, wäre das so die typische Länge von einem Buch, auch wenn ich jetzt nicht denke, dass ich das rausbringen werde. Dafür müsste ich es zu krass umschreiben, denke ich. Aber
das werden wir bewerten, wenn du es fertig hast und uns als Test, also als, wenn wir es lesen.
Genau.
Dann können wir sagen, ja, veröffentliche oder nicht. Ja, das schauen wir mal.
Ich wollte aber noch was erwähnen. Jetzt habe ich die Gruppe vergessen, die Science Fiction Association of America oder so ähnlich. Die haben halt ja ihre Richtlinien, was bei ihnen ein Roman, was eine Novelle ist. Und es ist interessant, bei ihnen lag eigentlich schon immer die Grenze für Roman bei 40.000 Wörtern. Und ich glaube, ich habe mal einen Science Fiction Autor, der sich nur gemeint hat, irgendwie erst halt, dass in den letzten Jahren halt die Grenze jetzt nach oben gegangen ist, wegen die Romane wurden länger im Laufe der Zeit einfach und. Auch durch Nano und andere Sachen, dass 50.000 inzwischen als die Untergrenze gilt, aber eigentlich so nach der Science Fiction Association auf bla 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 ist eigentlich bei denen immer noch 40.000 die Untergrenze für Roman. Und das ist eigentlich auch die Länge, wo halt so Fahrenheit 451, viele der Klassiker haben ja auch diese Länge, auch diese ganzen Isaac Asimov Bücher, Foundations, so Romane, die sind ja alle irgendwie, glaube ich, so knapp unter 200 Seiten.
Ja, was ich aber auch eine schöne Länge finde. Also ich habe Fahrenheit letztens gelesen, endlich mal. Kann ich empfehlen. Sollte man gelesen haben. Und das war eine schöne Länge. So, und es wurde alles erzählt, was erzählt werden musste. Ja, also gute Bücher müssen nicht episch sein.
Und wenn du jetzt King liest, dann lernst du auch, dass die erste Fassung immer um 10% gekürzt werden muss. Das ist eine Formel.
Das ist eine Formel, okay. Ja. Ich bin mal gespannt, ja. Also wahrscheinlich am Anfang werde ich wahrscheinlich einiges dann rauskürzen müssen. Also ja, weil ich habe das schon gemerkt, also ich brauche immer so Zeit, um mich so warm zu schreiben, um mich in die Story reinzuschreiben. Und da ist dann nachher auch am meisten Korrekturbedarf, weil da schlingerst du noch so ein bisschen in der Story rum, ja.
Naja, und das sind genau diese 10%. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei diesen Schreibtipps von wegen 10% streichen oder immer irgendwie den ersten Absatz streichen von jeder Szene oder so. Aber ich meine, es hat ja was Wahres dran. Es ist ja was Wahres dran, finde ich. Weil du teilweise Dinge schreibst, um dich reinzuschreiben, um selbst die Geschichte kennenzulernen und um dir vielleicht auch ein bisschen klar zu werden, wie das alles gerade so abläuft. Hattest du ja das letzte Mal erzählt, ne, wo du halt schon echt viel geschrieben hast und dann alles irgendwie in 3 Sätzen zusammengefasst und das ist halt wieder, jetzt kommen wir zu meinem Thema, was ich heute ansprechen wollte, und zwar, nee, eigentlich sind es 2, Schreibtipps und Regeln so, weil wir sagen ja immer, wir sind eigentlich gegen diese Schreibregeln, aber es gibt halt viele Sachen, wo ich finde, da steckt was Wahres drin, die ich dann auch unbewusst befolge. Ich habe festgestellt, ich habe Schreibregeln, ich persönlich selber, die ich halt einfach befolge beim Schreiben, weil ich sie für mich als gut und richtig, weil sie halt für mich gut und richtig sind. Jetzt bräuchte ich ein Beispiel, ne? Ich kam darauf, weil ich letztens überlegt habe, was man denn Anfängern sagen könnte oder Leuten, die halt anfangen wollen zu schreiben, sagen könnte, wie sie es machen können. Was man denen für Tipps, also wirklich nur so als Tipps geben kann, ohne dass es halt so mit dem erhobenen Zeigefinger ist. Beziehungsweise ich habe darüber nachgedacht, welche Regeln ich wirklich habe, die ich auch wirklich befolge. Und da gibt es einige. Okay, das ist jetzt sehr theoretisch. Ich fange mal an. Show, don't tell. Das ist eigentlich das Größte, ja. Also das geistert auch als Tipp, als Schreibtipp immer wieder rum. Und ich finde es richtig, dass man versuchen soll, mehr zu beschreiben, als zu erzählen, was passiert. Und beschreiben kann dann auch in einem Dialog sein. So. Weil wenn du es erzählst, was passiert, das ist so, dann schickst du den Leser auf so eine Beobachterposition. Und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so spannend.
Also das ist mir diesmal beim Schreiben aufgefallen, wo ich auch gesagt habe, das werde ich immer arbeiten. Es hat mir so ein bisschen so den Fernseheindruck vermittelt. So, wenn du so im Fernsehen guckst und du kriegst das alles nur so vorgesetzt und das rollt so über dich hinweg, ohne dass du eigentlich selbst mit deiner Fantasie so wirklich dabei bist, wogegen in einem Dialog, ja, da bin ich dann in der Story viel mehr drin irgendwie. Ja.
Also, ja. Und das würde ich immer als Schreibtipp und vielleicht sogar als Regel, weiß ich nicht. Das versuche ich halt zu machen, obwohl ich es immer noch mal merke, dass ich das manchmal auch Dinge einfach erkläre oder erzähle. Dass ich halt das mehr zeige, wie es abläuft. Dass man dahingegen gehen.
Also ich denke halt immer, Regeln sollen ja eine gewisse Sicherheit eigentlich angeben. Und das Problem ist eigentlich immer, wenn eine Regel zu einem starren Konstrukt wird, das die Menschen verwenden und anwenden, ohne es zu hinterfragen, ob es in ihrem Fall auch überhaupt Sinn macht. Ich denke, das ist eigentlich, deswegen mag ich das Wort Tipps mehr. Ja. Weil, genau, es sind Tipps, weil das funktioniert bei dir, es gibt also genau, oder bei mir, also bei den Leuten, die halt schreiben. Und damit kann jemand anderes entweder was anfangen oder er sagt, nee, ich habe eine ganz andere Story und ich schreibe ganz anders oder es ist mir einfach auch egal und ich möchte meine eigenen Erfahrungen damit machen. Ne? Aber das regelmäßig schreiben, das finde ich auch zum Beispiel. Also das hört man immer wieder und da ist echt was dran. Ja.
Da ist bestimmt was dran. Also ich würde es gern machen, aber irgendwie krieg's noch nicht hin. Aber das ist mein Ziel fürs Leben.
Anthony Trollope hat bei der Post gearbeitet und in seiner Freizeit täglich wohl auch 10 oder 20 Seiten geschrieben. Ich habe gedacht, das ist ein gutes Vorbild, habe ich gedacht, für mich, was regelmäßig Schreiben angeht.
Ja, es gibt ja viele, von denen man weiß, die halt regelmäßig schreiben. Hm.
Ja. Aber auch da wieder, was Regeln angeht, Georges Simenon, den ich ja schon oft erwähnt habe, der in einer Woche bis zu maximal 10 Tagen ein komplettes Buch schreibt, der macht nach jedem Buch eine Auszeit, weil er sich erholen muss von dem Buch, weil er meint, wenn er 10 Tage durchschreibt, dann ist er einfach auch körperlich fertig. Er meinte, er nimmt ab und muss sich wirklich erholen vom Schreiben. Und er meinte, er muss immer diese Phase, er muss dann irgendwie mehrere Wochen Auszeit nehmen, Pause machen, bis er wieder schreiben kann. Und wenn er schreibt, dann schließt er sich ein und schreibt 10 Tage am Stück ein Buch. Das ist das andere Extrem. Er hat nie diese...
Aber kann ich nachvollziehen, weil ich bin auch ein bisschen so extremistisch veranlagt und sowas wäre mir prinzipiell auch zuzutrauen. Ja, ich habe es also... Letzten Montag habe ich meinen persönlichen absoluten Rekord. Ich habe über 8000 Worte an einem einzigen Tag geschrieben. Und da habe ich aber auch nicht mehr viel anderes gemacht. Also, und ich denke mir, wenn du das genau dann 2 Wochen am Stück machst oder 10 Tage am Stück machst, theoretisch hast du dann ein Buch fertig, also einen Rohentwurf für ein Buch. Hm. Aber da muss man dich erstmal in der Badewanne einweichen, deine Wohnung entrümpeln und keine Ahnung was. Ja, also, und dich am besten erstmal für 2 Tage irgendwie in Dauerschlaf versetzen. Ja. Also, und du bist dann auch nicht mehr, du bist dann so in deiner Story drin, dass du, wenn du rauskommst, dich erstmal kneifen musst, also dass du hier wieder in der Welt so richtig landest. Ja. Ob das so gesund ist, weiß ich nicht.
Gut, Simenon hat 400 Bücher in seinem Leben geschrieben, also der ist sehr alt geworden mit diesem Stil. Aber wollen wir was sagen, was ich finde sehr interessant, wegen der Weltleben. Simenon hat ja gesagt, diese Bücher schreibt er, er kann nur eine Art von Büchern schreiben. Seine Bücher handeln immer von einer Person, es ist eine Sichtweise. Er schreibt nie Bücher mit Perspektivwechsel, weil er meint, er vertieft sich so sehr in einen einzigen Charakter, dass er dann aus der Sicht von diesem Charakter dann eine Woche lang lebt.
Perspektivwechsel finde ich auch schwierig. Also das habe ich jetzt bei der Fantasy-Geschichte festgestellt, das ist echt schwierig. So, weil du erstens überlegen musst, okay, das und das passiert jetzt, aus welcher Perspektive mache ich das am besten? Dann musst du überlegen, okay, was weiß diese Person? Was kann ich dann generell, was ist das für eine Person? Was will ich unbedingt zeigen in dieser Szene, was vielleicht aus einer anderen Perspektive gar nicht gezeigt werden kann? Welche Geheimnisse will ich mir aufzeigen oder aufdecken? Das ist ganz schwierig, vor allem wenn du halt ich habe einen Charakter, der hat ein riesengroßes Geheimnis und aus dessen Sicht schreibe ich und das ist sauschwer, weil ich darf ja dieses Geheimnis nicht verraten und gleichzeitig muss ich halt aber es versuchen, dass dieser Charakter dem Leser auch nicht fremd ist. So, ja. Dass halt auch dieser Charakter dem Leser irgendwie die Geschichte näher bringen kann. Und das find ich echt schwer. Und ich habe noch das Problem, dass ich einen Charakter mittlerweile gar nicht mehr aus dessen Perspektive schreiben kann, weil der so anders ist. Also es fällt mir sehr schwer, aus deren Perspektive zu schreiben. Und dann hast du halt immer diese Wechsel, so, weil du ja halt überlegst, okay, den Abschnitt dieser Geschichte ist am besten aus der Sicht. Und dann hast du halt dann immer diesen Wechsel drin und du musst dich immer wieder auf diese neue Perspektive einstellen. Das ist halt echt schwer.
Also ich würde es auch vermeiden, weil genau das, dieser Perspektivwechsel war es, der mich an meinem zweiten Nanotag hat, also in wenigen Sätzen meine komplette Arbeit des Tages vorher hat zusammenfassen lassen und mich komplett aus der Spur geworfen hat. Das war dann also einfach aus einer anderen Perspektive erzählt und dann habe ich komplett blockiert, also weil das ging dann nicht mehr in meinem Kopf, also weil ich dann tatsächlich mich dann wohl auch in diese eine Perspektive auch richtig rein begebe und wenn ich dann eine andere einnehme, dann schmeißt mich das aus der Spur, ja.
Also ich würde es nicht vermeiden in der Zukunft, aber ich weiß, das ist halt eine Herausforderung, das zu handeln. Es wird nicht leichter dadurch. Ja.
Vielleicht passt ja Simenon erstmal für dich mit dem.
Mit den extremistischen Verhalten.
Ja, das war auch so. Ja? Ich habe jetzt auch mal eine Nacht durchgeschrieben. 6000 Wörter.
Wow.
Wow. Kam einfach so. Kennt ihr das, wenn es echt so kribbelt in den Füßen und dann müsst ihr es einfach machen? Und da kamen coole Sachen bei raus.
Also. Ja.
Also ich habe letztes Jahr Nano die letzte Woche oder die letzten paar Tage in so einem Zustand verbracht, wo ich ja quasi wirklich bis zur letzten Minute geschrieben hatte. Und da hat sogar Perspektivwechsel geklappt.
Ah, oh.
Ich hab dann am Ende einen Perspektivwechsel gemacht, aber aus anderen Gründen. Ich wusste nicht, wie ich aus der Sicht vom Hauptcharakter weiterschreiben konnte. Ja. Dann habe ich einen Perspektivwechsel gemacht und gemeinte,
das sind dann so die
verdammt,
Tricks.
Ich brauche nur 50.000 Wörter, einfach weiterschreiben. Und aus der Sicht nicht schreiben kannst, wechsel die Perspektive was.
Nee, ich sage nicht, dass es nicht klappen kann. Das kann super sein, ja? Das kann super funktionieren. Das ist halt, ich finde es schon schwierig. Ja.
Aber ich denke auch, dass es schwierig ist, weil die Hardboiled-Geschichte, die ich gerade diesen Monat angefangen habe, habe ich genau das gleiche Problem, weil ich dort Perspektiven wechsle und.
Ah. Dann noch was dazu.
Und dann noch was
neben
dazu.
Neben Hardboiled und ja. Fantasy und im sprechenden Handeln hast du auch noch Perspektivwechsel.
Perspektivwechsel, ja.
Ja, kein Wunder.
Ja, aber ich denke, das ist halt wirklich cool am Nano und am Schreiben. Du lernst jedes Mal wirklich wieder neu was dazu und du lernst auch deine eigenen wirklich Stärken und Schwächen nochmal. Also viel deutlicher. Und wie weit bist du denn jetzt mit deiner Geschichte, auch wenn du sie jetzt, also während des Nanos nicht beenden wirst, Tom?
Ich habe nicht mal die halbe Geschichte. Hat mit damit zu tun, dass glaube ich das meiste, was ich schreibe, eher Richtung Worldbuilding fällt, weil ich während, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, es ist eine Fantasy-Welt, es ist ein Krimi und ich habe in meinem Leben noch nie geplottet und beim Krimi geht das irgendwie sehr schlecht, ohne Plotten zu schreiben, weil ich dauernd Probleme hatte, dass ich dann teilweise die Schreibzeit benutze, um anfangen mehr für mich als für die Geschichte über Hintergrundinformationen oder die Welt zu erzählen, weil es gibt Sachen, wo ich mittendrin sage, gibt es eigentlich Magie in meiner Welt? Ich glaube schon, weil irgendwo war was mit Magie aufgetaucht, aber wie fern gibt es Magie? Ist das jetzt verbreitet? Wie ist Magie? Hat das eine Rolle für meine Geschichte? Und warum habe ich vorher eigentlich Magie benutzt, wenn eigentlich jetzt nichts mehr damit auftaucht? Und das sind solche Sachen, wo ich zum Schreiben dann plötzlich dachte, denk beim Schreiben nach. Deswegen wahrscheinlich die Hälfte, was ich geschrieben habe, ist nur für mich im Endeffekt, aber das ist interessant, denke ich, wenn ich das nächste Mal so ein Buch schreibe, dass man einfach schreibend Gedanken machen kann.
Ja,
das ist wirklich toll. Also, ich meine, hätte ich vielleicht vorm Nano das gemacht, das wäre vielleicht große Starthilfe für das Buch gewesen. Aber jetzt lerne ich das halt während dem Buch.
Aber beim Schreiben hat man doch auch viel bessere Ideen. Also, mir geht es auf jeden Fall so. Hm. Wenn ich versuche, irgendwas zu plotten und mir ausdenke, was dann und dann passiert, dann bin ich gar nicht so richtig in den Charakteren drin und weiß gar nicht so, was die jetzt eigentlich am liebsten machen würden. Und dann passieren irgendwie coole Sachen, wenn man es einfach so schreibt.
Das ist für mich gerade auch wieder dieses, hat für mich fast wieder Gegenplotten gesprochen, weil ich dachte, die coolsten Ideen bei der Geschichte habe ich während dem Schreiben gehabt, dass ich beim Schreiben quasi indirekt plotte, weil beim Schreiben die ganzen Assoziationen kamen und Ideen kamen, die ich dann benutzt habe, während das, was ich geplottet habe, irgendwie im Endeffekt liegt vielleicht auch ein Mangel der Erfahrung mit Plotten, für mich irgendwie schwierig zu integrieren war, also nicht natürlich entwickelt hatte.
Ja, ich habe aber ein ähnliches Problem, weil ich habe ja nicht geplottet, aber ich wusste, dass ich diesmal eine Love Story einbauen und ein Happy End einbauen möchte. Und jetzt habe ich losgeschrieben und stehe jetzt genau, ich gehe Richtung Zielgerade und habe das totale Problem, dass ich, wie kriege ich jetzt, wo zaubere ich meinen Mr. X aus dem Hut?
Wie, der ist immer noch nicht da.
Ja, das weiß ich nicht. Nein, oder ich weiß nicht, ob ich halt eine der Charaktere, die halt vorher aufgetaucht sind, plötzlich aus denen Mr. X mache.
Okay, ich weiß schon den Titel dieser Folge. Auf der Suche nach Mr. X.
Ja, wo kriege ich jetzt plötzlich Mr. X her? Ja, und mir ist dann mal aufgefallen, ich bin nicht gut in Happy End schreiben. Also, das liegt mir nicht. Das wäre für mich echt eine neue.
Schreib mal erstmal und dann schauen wir mal, ob das gut ist.
Ja, ja, aber irgendwie, ich habe noch gar keinen, genau, noch keinen Zugang zu Mr. X. Also, bin echt mal gespannt. Also
vielleicht taucht er ja in der Überarbeitung auf.
Plötzlich, ja, so in der Überarbeitung, ja. Also weil irgendwie so, ja, ich bin ja auch nicht so die Liebesromanleserin und wahrscheinlich liegt es mir deswegen auch nicht so, weil ja, ich finde Liebe im echten Leben viel schöner und viel hässlicher als in irgendwelchen Büchern. Und ja, und deswegen liegt es mir vielleicht nicht so. Also,
Moorcock hat das Problem in vielen seiner Bücher gehabt und er hat, wie du gemeint, er hat am Ende, wenn er das Ende des Buches erreicht, dann jeden Charakter vom Anfang rausgesucht und meint, das ist der Charakter, den man braucht, ich konzentriere mich darauf und füge ihn jetzt ein. Und du siehst, selbst etablierte Autoren haben das Problem.
Okay. Schauen wir mal, wer Mr. X wird. Ja.
Aber was Liebesroman angeht, jetzt, es gibt hier eine Frau, die berühmt ist für Liebesromane. Die hat, glaube ich, irgendwie 2000 Romane geschrieben oder sowas. Irgendwie irgendwas mit Cartland.
Barbara
Cartland?
Kettler
oder irgendwas?
Irgendwas mit Cart.
Genau. Ja. Sie hat, die Frau hat, glaube ich, durchschnittlich, habe ich gelesen, einen Roman pro Woche geschrieben. Ihre ganze Karriere lang. Und nachdem sie gestorben ist, hat man anscheinend noch 20 unveröffentlichte Romane in ihrem Keller gefunden, weil sie zu viel geschrieben hat, dass man sie nicht mehr veröffentlichen konnte. Und sie hat sie einfach dann...
Aber so Liebesroman.
Liebesromane.
Alles unter einem Namen?
Das weiß ich nicht.
So Nackenbeißer-Liebesromane? Ja,
so Dinger, genau, ja. So dieses...
Man sieht sie wahrscheinlich irgendein...
Okay, ja. Kann ich mir die Qualität von diesen Büchern vorstellen.
Ja, also es sind so bessere Heftchen-Romane, also so im halt Endeffekt. Ein bisschen.
Aber sie ist erfolgreich, oder sie war, ich meine, sie lebt ja nicht mehr, glaube ich, inzwischen. Sie war sehr erfolgreich gewesen und sie konnte zumindest viel schreiben. Nano wäre für sie ein Kinderspiel gewesen.
Nano hätte sie 5-mal gemacht in einem Jahr. Oder?
Wobei ich mir bei manchen Autoren nicht sicher bin, ob die nicht einfach die Ersetzen-Funktion benutzen. Peter heißt jetzt John und Bellatrix heißt jetzt Melinda. Genau, und Schloss Belmore heißt jetzt einfach sowieso Castle. Ja, und
liest du Nackenbeißer-Romane?
Ich habe als Teenager habe ich alles gelesen, was mir in die Hände kam. Jerry Cotton und Perry Rhodan und da waren dann auch irgendwelche Mitternachts, sonst irgendwas, also irgendwie so Gruselromane mit so Love Story oder so, damals habe ich alles gelesen.
Also deswegen auch Nackenbeißer.
Also Romane. Damals habe ich alles, aber genau, die habe ich am schnellsten bleiben lassen. Das war, wenn ich gar nichts zu lesen hatte. Ja. Also das war für mich dann so kurz vor dem Telefonbuch.
Die Leichen in unserem Keller. Genau. Ich glaube sowas, habe ich sowas mal gelesen? Nee, sowas ganz Schlimmes habe ich nicht gelesen. Gott sei Dank.
Konnte mich auch nicht aufraffen, das zu lesen. Bei mir, die Tendenz, wenn ich höre, Autor sowieso, konnte sehr schnell schreiben und sehr viel schreiben, habe ich das Bedürfnis, ich muss mal ein Buch von ihm lesen, schauen, was er schreibt. Aber in diesem Fall habe ich gedacht, ich glaube, das muss ich nicht.
Nee, man muss auch nicht alles lesen und ich habe mir irgendwann mal gesagt, wenn ich merke, dass das Buch scheiße ist, also für mich scheiße, wenn ich es einfach nicht mag, dann höre ich auf.
Ja,
oder fangen erst gar nicht an. Also heutzutage muss mich auch ein Buch so mit dem ersten Satz irgendwie gefangen nehmen, oder zumindest mit der ersten Seite, dass ich dann sagen kann, okay, das kaufe ich mir, das will ich lesen. Da habe ich halt echt Ansprüche entwickelt.
Aber ich bin trotzdem, ich bin trotzdem ganz froh, dass ich es damals getan habe, weil es ist ja ein bestimmtes Strickmuster, das da drin steckt. Und wenn du das als, was weiß ich, 11-12-Jährige in kürzester Zeit eigentlich erkennst, ist es ja trotzdem also eigentlich eine coole Erfahrung gewesen. Also deswegen sage ich, du musst einfach nur die Namen austauschen und den Ort austauschen. Und es ist immer irgendwie eine arme Erzieherin oder irgendwie, ja, die irgendwo elternlos aufgewachsen ist. Und genau später stellt sich dann raus, sie ist in Wirklichkeit reiche Erbin und genau.
So viele schlechte Klischees.
Ja. Aber mit Klischees, es funktioniert ja anscheinend. Ja?
Ja, das ist auch wieder so Klischee. Benutzt man Klischee oder nicht? Ich versuche immer keine Klischees zu benutzen. Oder wenn, dann vielleicht ein bisschen zu verfremden. Also ja, einfach nicht zu offensichtlich das zu machen, weil das ist dann. Es funktioniert dann vielleicht. Aber es ist dann nichts Neues und dann.
Ein bisschen unbefriedigend.
Es ist unbefriedigend für mich als Schreiber, ja. Ist es. Auch wenn es funktioniert. Teilweise. So, wenn du es nicht übertreibst.
Ich meine, dass sich diese Barbara irgendwas verkauft und dass sich James Patterson verkauft, sagt ja wirklich, dass Klischees funktionieren eigentlich, nennt sich, dass es sich verkauft. Ja. Aber
und die können dann halt auch vom Schreiben leben, also im Gegensatz halt zu uns. Also das muss man dann halt auch dazu sagen. Das ist, glaube ich, so eine grundsätzliche Entscheidung, die man irgendwann für sich halt vielleicht auch treffen muss. Ja.
Dann hast du halt auch Stephen King oder Cormac McCarthy, die eben nicht nach Schema F oder sonst was schreiben und sich auch verkaufen. Ich glaube, es ist...
Wie also mit allem, man kann keine... Denke ich, glaube ich, hoffe ich. Ist dann auch nur die Frage, wie groß die ist.
Manchmal, so. Cormac McCarthy, der schreibt in Englisch, das kein Mensch versteht, glaube ich, im Endeffekt. Ich habe mir das sogar die Reklamausgabe geholt, nur um halt ein Wörterbuch drunter zu haben, weil ich bei dem Mann dachte, also das ist mal einer, bei dem ich wirklich das brauche. Und dann, wenn du im Internet googelst nach seinem Namen und Vocabulary, tauchen dauernd irgendwelche Blogbeiträge oder Forenbeiträge, wo heißt, Wort sowieso, ich finde das im Wörterbuch nicht, kann mir einer erklären, was das heißt? Und der Mann ist Bestseller-Autor, also ich meine, er schreibt in einem Stil, mit einem Vokabular, das der Durchschnittsmensch nicht versteht.
Obwohl, Bestseller ist ja auch wieder gemacht, oder?
Was?
Jetzt sagen wir mal ehrlich. Wer auf der Bestsellerliste ist, der ist... Also allein, wenn du einen Sticker draufklebst, Bestseller, dann verkauft sich das halt noch mehr, weil es ist ja ein Bestseller. Das muss ja gut sein. Das ist auch so eine...
Das ist so eine Marketinggeschichte. Ja. Ja. Also es ist schwierig. Der Thomas Klavinitsch, den ich ja auf der Buchmesse interviewt hatte, der sagte zu mir den Satz, er ist der Meinung, dass sich Qualität immer durchsetzen wird. Und ich meine, er ist ja auch oft abgelehnt worden, er hat es dann trotzdem geschafft. Vielleicht ist das ein Argument dafür. Auf der anderen Seite denke ich halt auch, dass Verlage halt Wirtschaftsunternehmen sind. Und wenn die jetzt halt irgendwen halt mit Werbung oder so einfach hochpushen und die überall in den Buchhandlungen ganz vorne liegen, dann verkaufen die sich automatisch halt einfach. Das sind halt einfach nicht die gleichen Startbedingungen halt. Ja.
Klar, ich meine, Verlage wollen auch ihr Geld verdienen. Das ist ja auch total in Ordnung. Ja. Aber weiß nicht. Ja. Man muss ja nicht mitspielen, nicht mitmachen.
Nee.
Nur weil es halt ein Bestseller ist, muss man es halt nicht kaufen und lesen und für gut befinden, sondern man kann es ja kaufen und lesen und sagen, nee, da war jetzt nicht.
Das war der Grund, warum ich Harry Potter das erste Mal nachgegriffen habe, als mittlerweile schon Band 4 draußen war. Weil es nämlich einen unglaublichen Hype darum gab und alle dieses Buch gelesen haben, dann habe ich schon irgendwie so innerlich so abgewunken gehabt.
Ich auch so gestreut davor.
Ja, ich habe mich total gestreut. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du dann, weil es dann halt überall lag, jetzt musst du mal reingucken. Und dann nahm ich irgendwie ein Buch und guckte rein und dachte, komisch, liest sich gar nicht so schlecht. Und dann bin ich halt mit Band 1 zur Kasse und habe die restlichen 3 innerhalb von einer Woche nachgekauft. Also
ich habe Harry Potter vor dem Hype entdeckt.
Okay.
Ja, keine Ahnung. Das war irgendwie mal in der Werbungsbroschüre. Keine Ahnung, habe ich gesehen. Harry Potter, ja. War eigentlich ein 11-jähriger Junge. Ich war schon ein bisschen älter, also irgendwie Jugendzeit. Aber man liest ja, ne? Und das erste Buch war gut. Und dann bin ich da so reingeraten. Ich mag die Harry Potter Bücher auch ganz gut. Auch wenn es halt... Man merkt halt schon, dass es für Kinder geschrieben ist. Mhm. Aber das Worldbuilding, was die Frau macht, ist Wahnsinn. Den ganzen Plot, den Plot hinter dem Plot. Und
wenn sie Sachen aufgreift im letzten Band, die im zweiten eingeführt wurden und da eigentlich noch gar keine Rolle gespielt haben.
Ja, sowas ist super, sowas liebe ich.
Ja, ich auch, total. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht, erst im Nachhinein muss der X aus dem Hut zu zaubern, wenn er in den ersten Kapiteln aufgetaucht ist, weil dann kommt nicht dieser Überraschungsmoment vielleicht rein. Ja, genau. Weil, also auf sowas stehe ich. Wenn ich plötzlich so denke, ach, da habe ich doch vorher was drüber gelesen, ach, habe ich gar nicht so drauf geachtet. Sowas liebe ich total, ja. Also, genau.
Achso, wenn du dann nochmal nachliest und schaust, da haben die beiden sich unterhalten.
Ja, genau.
Da klingt schon was an und dann...
Ja, und ich habe es noch gar nicht so gemerkt beim Lesen.
Du selbst hast es noch gar nicht
so gemerkt. Aha, ja, cool.
Ja, das könnte funktionieren.
Ja, und ich weiß jetzt sogar, wer... Ist das nicht cool? Dem ist mir sogar eingefallen, wer. Okay, ja, cool. wieder klasse, oder? Ja, ja, deswegen muss man sich mit anderen Schreibern treffen.
Genau.
Ja.
Ja, also liebe Hörer, wenn ihr schreibt, trefft euch mit anderen Leuten, weil die bringen manchmal neue Perspektiven, neue Ideen und helfen einem manchmal echt weiter. Also.
Und wenn ihr niemanden habt, dem ihr sprechen könnt, hört unseren Podcast.
Genau, ja. Und meldet
also
euch.
Das machen die ja eh. Und
bleibt dran.
Man darf uns auch Fragen stellen. Ich wollte gerade irgendwas sagen, ich habe es vergessen. Naja, vielleicht fällt es mir nochmal ein.
Ansonsten in der nächsten Folge dann halt,
ja. Ja, ja, was wir immer versprechen, was wir in der nächsten Folge machen. Ja.
Haben wir irgendwelche Hausaufgaben?
Ja, ja. Ja, und mir ist sogar eine Antwort eingefallen. Frage ist ja das Gegenteil von Kunstliteratur.
Ja.
Also wir haben ja letzte Folge Kunstliteratur für uns definiert. Das brauchen wir nur so das Gegenstück. Und was haltet ihr von Populärliteratur?
Ja, aber manchmal ist sie ja auch nicht... Ja,
ne? Als Gegenteil zur Kunstliteratur. Das heißt ja nicht, dass du ein Buch jetzt irgendwie in eine von diesen beiden Schubladen stecken musst. Ein Buch kann ja auch beide Sachen haben. Aber in der Theorie, dass man halt... In der Theorie macht man halt, ne? Strikte Grenzen. so, dass wir das so als Gegenstück nehmen.
Können wir doch mal ausprobieren. Wenn es dann nicht funktioniert, können wir ja nochmal neu verhandeln.
Ja, also das ist mir so eingefallen, was man als Gegenstück zur Kunstliteratur, also einfach als Wort nehmen könnte. Was für mich einfach keinen negativen Touch hat. So wie Unterhaltungsliteratur, das hat einfach für mich einen negativen Touch. Und Trivialliteratur sowieso.
Ja, nee, das geht gar nicht. Trivialliteratur, das ist tatsächlich Schloss bei... Baltimore und die Verlorene. Ja, genau.
Also. Okay, Kunstliteratur, Populärliteratur und Trivialliteratur. Ja, genau. Der Rest.
Genau. Unter Jerry Cotton.
Man muss sagen, Jerry Cotton gibt es immer noch.
Ja, auf jeden Fall.
Es verkauft sich immer noch. Das ist eine Sache, wo ich doch sehr erstaunlich finde. Und wie heißen die andere Reihe, diese komische Geisterjäger?
Professor Zamora und was gab's da noch?
Ja, es gab noch was noch
John
bekannt.
Sinclair.
John Sinclair.
Wer ist dieser Jerry?
Jerry Cotton, so ein Heftroman, ne, die es, glaube ich, seit 50 Jahren gibt über irgendwie einen FBI-Agent?
FBI-Agent mit seinem Kollegen Phil.
Kollege Phil, ja, es gab einen Film mal. Die laufen rum und verhaften nämlich Verbrecher. Und das wird irgendwie, jede Woche erscheint ein neuer Band am Kiosk oder am Zeitschriftenladen seit 50 Jahren hier in Deutschland.
Also wie Perry Rhodan.
Genau, so, bloß so mit einem FBI-Agenten.
Ja, wenn man es mag.
Ja, klar.
Das ist, eigentlich macht fast wieder Hoffnung, weil ich habe überlegt, ich frage mich, ich würde gerne wissen, was die Auflage davon ist, weil ich kenne eines der Fälle, wo ich kenne niemanden, der das liest. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der... Also, nein, ich kenne jetzt eine Person, die das...
Nee, ich habe es gelesen als Jugendliche.
Die es gelesen hatte.
Als Jugendliche habe ich es gelesen, habe ich alles gelesen.
Aber es muss ja die Auflage muss ja hoch genug sein, dass es eigentlich an jedem Kiosk verkauft wird. In Deutschland. Und die Autoren muss man ja auch bezahlen. Und,
Ich glaube, ich höre das Ende dieser Folge.
Können wir das in
Ja. Aber wir haben ja schon ein bisschen was gequatscht. Das nächste Mal erzähle ich dann mehr von meinen Schreibregeln, die ich mir persönlich genau aufgesetzt habe. Und dann, keine Ahnung, können wir auch nochmal reden, was man für Schreibtipps an Anfänger geben kann. Also wenn jetzt Leute anfangen wollen zu schreiben.
Guter Tipp, finde ich. Ja. Eine gute Idee, eine gute Hausaufgabe für
das nächste Mal.
Fürs nächste Mal.
Ja. Ja, ja. Wir geben uns immer Hausaufgaben auf.
Immer. Manchmal machen wir sie sogar.
Genau, und manchmal machen wir sie sogar. Und
manchmal machen wir unsere Hausaufgaben.
Ja. Manchmal dauert es auch ein paar Folgen. Dann kommt immer was um die Ecke. Aber ja,
irgendwann machen wir sie. Ja. So, also können wir Tschüss sagen für heute. Denke ich, glaube ich. Oder soll ich noch? Ich habe noch gar nicht erzählt, wie es mit meiner Geschichte gerade war.
Stimmt.
Ja, ich habe mich gedrückt. Das machen wir dann in der nächsten Folge.
Cliffhanger.
Nee, kann ich kurz erzählen.
Du kannst den ersten Satz sagen, dann machen wir, wenn das mit Fortsetzung folgen, hätten wir wieder Cliffhanger so als Abschluss. So wie Déjà-vu zu unserer ersten Folge.
It's gonna be legend, wait for it. Ich bin vor dem Grand Finale. Wow. Aber es geht immer noch total langsam vor. Also ich schreibe gerade eine Kurzgeschichte. Mhm. Und ich will sie eigentlich im November auch beenden. Und noch habe ich Zeit. Für den Wettbewerb, genau. Und ich bin prozentual genauso schnell, wie jetzt, wenn ich einen Roman schreiben würde. Das ist schrecklich. Weil ich halt auch echt so um jeden Satz kämpfe. Und viel mehr diesen inneren Lektor in mir habe. Der dann sagt, nee, das geht in eine falsche Richtung. Also ich korrigiere viel, viel mehr als sonst.
Also ja, korrigierst du gleich, während du die
erste ja, oft Fassung oder dann am nächsten Tag oder so. Ich habe auch noch einige Stellen, die ich dann beim Überarbeiten korrigieren muss. Das weiß ich jetzt schon. Aber so einfach so, damit ich nicht in eine falsche Richtung abdrifte. Weil ich halt wenig Platz habe, sagen wir es mal so. Und ich kann nicht so weit abdriften. Und ja, ich bin jetzt gerade im großen Finale. Ich habe auch einen kleinen Trick angewendet. Zwischendurch kommt so ein Blackout. Das ist eigentlich so ein Schummeltrick. Aber er funktioniert. Und an dieser Stelle funktioniert er. Und dann finde ich, ist das in Ordnung. Außerdem habe ich letztens eine Kurzgeschichte von Terry Pratchett gelesen. Und da hat er auch so ein Fade-out in der... Ja, der hat eine Kurzgeschichte aus zwei Teilen sozusagen, beziehungsweise aus dreien. Also kurzen Schnitt zwischen den einzelnen Szenen. Und dann dachte ich, ja, das kann ich auch machen. Vor allem, weil, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich halt einfach nur bla bla geschrieben. Und das kann man halt, das habe ich jetzt so einfach in einem Dialog in zwei Sätzen abgearbeitet. Mhm. Ja, um einfach nicht von, um nicht abzulenken. Mhm. Und dann denke ich mal, ist das in Ordnung? Genau, das ist der Stand bei mir. Aber jetzt sind wir doch so dreiviertel Stunde.
Okay. Echt?
Ja. Oh ja, das geht schnell vorbei, ne?
Das heißt, wir zwei müssten eigentlich das nächste Mal eine abgeschlossene Geschichte haben und du müsstest, ja,
gucken. Ich müsste eine Geschichte anfangen.
Willst du die andere aufgeben, sozusagen?
Nein.
Okay.
Aber wenn ich Nano hinter mir habe, dann kann ich vielleicht dann strukturiert dran setzen. Ohne vielleicht. Diesen Monat galt es einfach nur, so viel wie möglich schreiben, glaube ich.
Und okay. Mir tut schon wieder leid, dass Nano zu Ende ist.
Ist noch gar nicht.
Ja, aber so fast dann.
Du hast noch 5.000 bis 10.000 Wörter zu schreiben.
Ja, echt mal. Ja, das stimmt. Dein Ziel ist 60.000.
Das musst du machen, weil im Dezember. Sie schwarz.
Ja,
das stimmt.
Dezember ist Weihnachten.
Ja, und das finde ich nämlich dann und jetzt schon so schade, weil eigentlich mir hat es so gut getan, jetzt so mal so richtig dran zu bleiben.
Ja. King schreibt auch an Weihnachten.
Ja. Und ja, an seinem Geburtstag.
Und an seinem Geburtstag. Er lügt in Interviews, wenn er sagt, er schreibt an Weihnachten nicht.
Okay. Ja,
damit er nicht so streberhaft rüberkommt.
Okay.
Okay. Dann tschüss.
Tschüss. Ja, ciao. So, bitte.